Hier in unserer Region Berlin-Brandenburg, da wird im Sommer viel über Wasser geredet, denn wir haben keins. Ja, die Region ist trockener als andere Regionen, zum Beispiel das Sauerland, wo es fast nur regnet. Ja, der Grundwasserspiegel sinkt hier vor Ort aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen gibt es Verordnungen und Gesetze, was das Wasser angeht. Es gibt sogar einige Landkreise, die im Sommer das Rasensprengen verbieten, also das Bewässern des Rasens. Und da es im Sommer mal gerne heiß und trocken in dieser Region wird und wir auch einiges an Sand haben, wisst ihr alle, wie der Rasen nach 4 Wochen ohne Wasser aussieht? Braun. Wenn im Mai noch saftiges, leuchtendes Grün beim Rasen erkennbar ist, so ist Mitte August doch eher eine steppenartige Vegetation nur noch vorhanden. Wir sehen das in den Parks, wir sehen das in unserem Garten, braune Einöde. Und nach nur ein paar Tagen manchmal sogar von heißer Sonne und keinem Wasser ist der Rasen weg. Und wir würden sagen, an mancher Stelle sieht es sogar aus wie in der Wüste. Ja, wir würden uns wünschen, dass unser Rasen einem Golfrasen gleicht und wir müssten nicht wässern. Wir müssten keine Pflege betreiben. Das wäre richtig toll. Aber wenn wir nichts tun, verbrennt der Rasen. Genauso ist das mit dem Garten. Stell dir vor, du hast einen Balkon oder vielleicht sogar nur in deinem Zimmer. Irgendwie stellst du einen tollen Topf hin, die beste Tomatenerde rein, schön düngen, immer Wasser rein und nichts passiert. Weil was hast du vergessen? Zu säen. Wenn du nicht säst und alles andere vorbereitest, passiert nichts. Es werden ein paar kleine Pflanzen herauskommen, aber das ist ausschließlich Unkraut von Samen, der sowieso schon in der Erde ist. Das sind einfach Grundprinzipien. Das sind Naturgesetze, die vorhanden sind. Wenn wir nicht säen, passiert nichts. Ganz einfach. Das Problem, was wir haben, ist nicht mit diesem Grundprinzip. Denn wir kennen das. Wir säen nicht, wir ernten nicht. Das Problem haben wir erst dann, wenn es in andere Gebiete geht. Und wir haben da 2 große Bereiche, die wir in Betracht ziehen müssen. Das eine ist nämlich der leibliche oder der materielle Bereich. Aber da gibt es einen 2. Bereich und das ist der geistliche Bereich. Wie ist das mit dem Lernen vor der Klassenarbeit? Hat das auch was mit Säen und Ernten zu tun? Also wenn ich nichts lerne, werde ich dann auch kein gutes Ergebnis haben? Wie ist das mit der Arbeitsmoral bei meinem Arbeitgeber? Wenn ich nicht arbeite, kommt dann am Ende auch kein Lohn bei raus? Dazu kommt, dass die Gesellschaft und die Politik und das Selbstverständnis der heutigen Generation so weit weg von diesen Prinzipien ist, sie versuchen auf Biegen und Brechen das Prinzip von Säen und Ernten zu umgehen. Und dann haben wir da noch den geistlichen Bereich. Wie sieht es eigentlich damit aus? Wenn ich sündige, ernte ich auch eine Konsequenz daraus? Wenn ich Bibel lese, werde ich dann auch was Geistliches ernten? Ihr versteht, wir haben dieses Prinzip und es findet Anwendung in so vielen Bereichen, aber es fällt uns dann doch schwer, gerade wenn es im geistlichen Bereich ist, zu verstehen, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Säen und mit dem Ernten? Aber am schwierigsten ist es dann, wenn wir diese 2 Bereiche verknüpfen müssen. Kann ich geistlich säen und materiell ernten? Kann ich materielles säen und geistliches ernten? Ihr versteht, das wäre dann so, wie wenn ich Wasser auf den Rasen gieße und im Wohnzimmer geht dadurch das Licht an. Gerade der geistliche Bereich kann im Gegensatz zu einem Geldschein, den wir weggeben, nicht mit Augen gesehen werden. Und das ist, was es schwierig für uns macht und deswegen blenden wir es oft aus. Die Antwort auf diese Frage ist aber essentiell für das Thema Geld und Geben, mit der wir uns in dieser Themenreihe beschäftigen. Ihr erinnert euch hoffentlich an die erste Predigt über das Gottvertrauen. Wir haben uns daran erinnert, Gott ist allmächtig. Und weil Gott allmächtig ist, sollen wir ihn in allen Lebensbereichen vertrauen. Misstrauen gegenüber Gott, es führt dazu, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen. Wir sollen hingegen ein sorgenfreies Leben im Vertrauen auf Gottes Versorgen Und dann können wir unsere Ressourcen freigebig für ihn einsetzen. Theo, er hatte in der letzten Predigt dazu betont, wie wichtig es ist, die Güter, die wir haben, gut zu nutzen, um in die Ewigkeit zu investieren. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Wir sollen treu im Kleinen sein und nicht in Materialismus verfallen und unseren Besitz gut und treu verwalten und vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und wie ihr im Predigttitel schon gesehen habt, wollen wir uns heute mit der wichtigen Thematik der Unterstützung von geistlicher Arbeit, mit der Unterstützung von Lehrern, Predigern, aber vor allen Dingen der Ältesten beschäftigen. Das Ziel ist, dass ihr alle durch Gottes Wort ermutigt werdet, Gott zu vertrauen, seine Prinzipien umzusetzen. Ihr sollt herausgefordert und ermutigt werden, eure Ressourcen und Mittel einzusetzen, um geistliche Arbeit zu fördern und in sie zu investieren, damit ihr großen Segen für euch und für andere erntet. Wenn wir so leben und so handeln, wird Gott geehrt, denn es ist sein guter Plan. Oder kurz und knapp. Lehrer und Prediger und vor allen Dingen Älteste, / Pastoren, sollen für ihr geistliches Säen in deinem Leben mit materieller Ernte von dir unterstützt werden. Nochmal, Lehrer und Prediger und vor allen Dingen Älteste oder Pastoren sollen für ihr geistliches Säen in deinem Leben mit materieller Ernte von dir entlohnt werden. Gestern war ich mit meinen Jungs im Tierpark und im Tierpark gibt es so ein riesiges Mosaik. Ein Mosaik, ihr kennt das vielleicht, das sind so ganz kleine Steine in unterschiedlichen Farben, die ein Gesamtbild ergeben. Und durch das Zusammenfügen von diesen unterschiedlichen kleinen farbigen Steinen ergibt sich dann ein Bild. Wenn man davor steht, kann man dann erkennen, was es sein soll. Aber wenn ihr euch ganz dicht vor dieses Mosaik stellt, was seht ihr? Ihr seht ganz viele Steine, die bunt sind, aber eins seht ihr auf gar keinen Fall, das große Bild. Ihr könnt nicht erkennen, was es ist. Was müsst ihr machen? Ihr müsst einen Schritt zurückgehen oder auch fünf, um zu erkennen, welches Bild der Künstler mit dem Mosaik gestalten wollte. Das gleiche mit eurem Monitor oder eurem Handy. Nehmt mal eine starke Lupe, schaut nah ran und was seht ihr? Die Pixel. RGB, rot, grün und blau. Sonst seht ihr nichts, aber wenn ihr den Monitor weiter wegnehmt, so wie hier oben das Bild zu sehen ist, seht ihr das Gesamtbild. Und genauso ist es heute mit der Predigt. Wir wollen einen Schritt zurückgehen in diesem Thema, damit wir wirklich das Gesamtbild der Bibel sehen in diesem Prinzip, um das Thema besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Es kann sein, du hast dich noch nie mit diesem Thema beschäftigt, ob überhaupt jemand von der Gemeinde bezahlt werden soll. Oder du hast sogar Vorurteile. Du sagst, nein, niemals soll jemand von der Gemeinde bezahlt werden. Oder du sagst, naja, die sollen richtig arbeiten gehen und dann nebenbei sich um die Gemeinde kümmern. Vielleicht habt ihr das ein oder andere schon gehört und vielleicht denkt ihr es auch. Lasst uns heute gemeinsam schauen, was Gott sagt. Was auch immer du über das Thema denkst, wir nehmen jetzt Abstand von diesem Mosaik, damit wir das große Bild sehen, was Gott selbst angefertigt hat. Es ist das Prinzip, welches er wie ein Naturgesetz festgelegt hat. Ein Prinzip, was immer zur Anwendung kommt, ob wir es wollen oder nicht. Ein Prinzip, welches nicht nur die Natur steuert, sondern welches unser ganzes Leben begleitet. Und zwar nicht nur im materiellen Bereich, sondern auch im Geistlichen. Es ist ein Prinzip, welches schon im Garten Eden zur Anwendung kam. Ein Prinzip, was wir durch die ganzen 5 Bücher Mose hindurch sehen. Und was sogar all die Gesetze für Israel komplett durchdringt. Es ist das Prinzip von Säen und Ernten. Oft denken wir ausschließlich negativ über dieses Prinzip. Ja, im Galaterbrief lesen wir Galater 6, Vers 8, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Ja, also, wenn du sündigst, wirst du eine Konsequenz dafür haben. Wenn du zu schnell fährst und geblitzt wirst, wirst du dafür bezahlen müssen. Aber wisst ihr, dieses Prinzip ist nicht nur in diesem Bereich wichtig, sondern es ist auch im positiven Bereich wichtig. Und das ist der erste Punkt, den wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Vielleicht habt ihr schon mal durch die ersten 5 Bücher Mose gelesen. Ich hoffe sogar, ihr habt durch die ersten 5 Bücher Mose gelesen. Und vielleicht ging es euch an der einen oder anderen Stelle so, dass ihr euch zum Beispiel bei den Gesetzen gefragt habt, warum die überhaupt da stehen. Was ist denn der Sinn davon? Aber gerade in den Gesetzen, die Gott seinem Volk Israel gab, können wir dieses Prinzip von Säen und Ernten immer und immer wieder sehen. Und wir werden uns jetzt 3 Stück davon anschauen. Schlag bitte 5. Mose 15 auf. 5. Mose 15 und wir werden die Verse 12 bis 18 lesen. 5. Mose 15, die Verse 12 bis 18. Hier geht es darum, dass Leute ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Und wenn sie die nicht bezahlen konnten, trifft jetzt dieses Gesetz zu, was Gott gibt. Vers 12. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen. Und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und denk daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm ein Pfriem und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür und er sei auf ewig dein Knecht. Und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Es soll dir nicht schwerfallen, ihn als Freien zu entlassen, denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Also hier wird der Fall geregelt, wenn ein Israelit Schulden hat und sie nicht mehr begleichen kann. Und er sollte dann als Sklave 6 Jahre lang in den Dienst von demjenigen gehen, wo er die Schulden hat und soll es abarbeiten. So weit, so gut. Aber habt ihr gesehen, was im Text in Vers 13 steht? Wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Seht ihr das? Nun, wir würden doch sagen, na, der ist doch selbst schuld. Er hat sich Schulden erarbeitet, kann sie nicht bezahlen, hat es doch jetzt abbezahlt, was soll denn der noch bekommen? Aber Gott sagt nicht nur, dass er was bekommen soll, sondern schaut mal in den Vers 14. Er sagt, du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Also der Schuldner, der seine Schuld bezahlt hat, soll jetzt auch noch reichlich bekommen. Und Vers 18 sagt, es soll dir nicht schwer fallen, ihn als Freien zu entlassen. Warum? Weil er als Sklave im Gegensatz zu den Tagelöhnern das Doppelte erwirtschaftet hat. Er wurde ja für seine Dienste nicht bezahlt und er erarbeitete seine Leistung. Und Gott selbst sagt, dass er diese Sachen jetzt ja 6 Jahre lang abgearbeitet hat. Aber er soll zum Schluss noch reichlich belohnt werden. Er soll für das, was er gesät hat, ernten. Er soll Lohn bekommen für seine Arbeit. Und Gott selbst gründet diese Aussage darin, dass er selbst, Gott, an seinem Volk Israel so gehandelt hat, als sie in Ägypten waren. Erinnert sie an diese wichtige Tatsache in Vers 14. Er sagt, ich habe euch Segen gegeben. Und erinnert denjenigen, der den Sklaven hat, daran und sagt, alles, was du hast, kommt doch auch von mir. Und Gott sagt sogar, wenn du nach meinem Prinzip handelst, werde ich dich wiederum segnen. Seht ihr das im Text? Es steht ganz am Ende. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Der Sklave sät materiell und er bekommt materielle Entlohnung dafür. Der Herr des Sklaven sät materiell und auch er bekommt materiellen Lohn dafür. Gott verspricht in Vers 18 Segen dafür, dass derjenige, der den Sklaven hat, Gott vertraut Gott gehorsam ist und denjenigen nach 6 Jahren entlässt und ihn reichlich entlohnt. Also, wir fassen zusammen, wir haben hier die Regelung, wie mit dem Sklaven umzugehen ist, der seine Schulden abarbeiten soll. Und Gott sagt, er soll für das Abarbeiten entlohnt werden zum Schluss. Wir haben ein zweites Beispiel, das ist Kriegsrecht. Im nächsten Abschnitt, ebenfalls 5. Mose, wird das angewandt, wenn jemand sein Haus gebaut hat, einen Weinberg gepflanzt hat oder sich verlobt hat. Bedenkt, diese 3 konkreten Fälle, die hier genannt werden, stehen gleichzeitig beispielhaft für ganz viele andere Bereiche. Wir gehen in 5. Mose 20, nur ein paar Kapitel später, das ist gut, ihr müsst nicht ein weiteres Buch suchen. 5. Mose 20, ab Vers 5, die Verse 5 bis 7. Und die Vorsteher sollen mit dem Volk reden und sagen, ist ein Mann unter euch, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat? Er gehe hin und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer es einweiht. Ist ein Mann unter euch, der einen Weinberg gepflanzt hat und ihn noch nie abgelesen hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer die erste Lese hält. Ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer sie heimführt. Nochmal, was hier behandelt wird, ist Kriegsrecht für Israel. Was passiert mit den jungen Männern, die eingezogen werden im Falle eines Krieges? Der erste hat viel Arbeit in den Aufbau seines Hauses gesteckt. Und er ist gerade fertig, da soll er an die Front abgezogen werden. Und Gott sagt, nein, er soll erst den Lohn für seine Arbeit an seinem Haus haben und es einweihen. Nicht, dass er im Krieg stirbt und er hat keinen Lohn und jemand anders nimmt sich, was er erbaut hat. Der zweite, er hat einen Weinberg gepflanzt und es gibt unter uns Leute, die wissen, wie viel Arbeit es ist, einen Weinberg zu pflanzen. Ja? Er hat alles getan und es ist richtig viel Arbeit und dann wird er in den Krieg eingezogen und stirbt. Und jemand anders nimmt die erste Frucht. Er hat nie von der ersten Frucht bekommen. Und dann der mit der Verlobten. Genau das gleiche Prinzip. Jemand verlobt sich mit einer Frau. Er wird eingezogen. Er stirbt. Und jemand anders nimmt sich die Frau. Und es besteht keine Chance für ihn, dass er die Freude genießen kann. Warum macht Gott das? Warum gibt Gott diese Vorgabe? Nun, das Volk sollte sehen, dass Gott selbst sich um sie kümmert. Jeder Soldat, der plötzlich an die Front muss und hat sein Haus nicht eingeweiht oder seine Frucht nicht vom Weinberg bekommen oder er hat seine Verlobte zu Hause sitzen, dem fehlt was? Der Mut. Ihm fehlt der Mut. Er ist halbherzig, er ist in Gedanken immer noch zu Hause und er ist im Kampf entmutigt. Genau das ist, was der Abschnitt übrigens im Kontext sagt. Es soll davor bewahrt werden, dass Soldaten entmutigt in den Krieg gehen. Es ist Gottes Plan und seine Barmherzigkeit und seine Güte, die er hier zeigt, damit durch die Einhaltung dieses Prinzips keine halbherzigen Soldaten in den Krieg ziehen und die Armee geschwächt wird. Seht ihr, wie dieses Prinzip von Säen und Ernten, von wer arbeitet, soll den Lohn auch haben, sich sogar bis in diesen Bereich niederschlägt? Aber es geht noch viel weiter. 5 Kapitel später, 5. Mose 25, der Vers 4. 5. Mose 25, Vers 4. Hier wird wieder dieses Prinzip eingehalten. Wer arbeitet, soll Lohn davon haben und ernten. 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drückt. Seht ihr das? Gott geht in seiner Weisheit sogar bis zum Ochsen. Wir würden bei Menschen ja noch sagen, ja, das macht vielleicht noch Sinn. Und wir werden später im Neuen Testament auch sehen, dass sich dieses Prinzip widerspiegelt im Neuen Testament. Aber wisst ihr, der Ochse, der hat zum Beispiel das Korn getroschen. Und dabei ist der Ochse über die Ernte gelaufen Und selbst diesem Tier gegenüber soll Mitgefühl geäußert oder gezeigt werden. Ja? Es war nicht nur so, dass dieses ganze Vieh am Sabbat nicht arbeiten sollte, sondern Gott sagt sogar, dass das Vieh Lohn für seine Arbeit bekommen soll. Ja, die Ochsen, die zogen Schlitten mit Stiften aus Feuerstein oder Basalt hinter sich her. Die waren in so Holzbretter eingelassen und die zogen die dann über das Getreide, um das Korn von den Halmen zu lösen. Und Gott ordnet hier an und sagt, der Ochse soll während der Arbeit schon Lohn für seine Arbeit bekommen. Und er soll von diesem Getreide fressen können, an dem er arbeitet. Also, wir können zusammenfassen in diesen drei Bereichen. Der Sklave soll am Ende von 6 Jahren reichlich entlohnt werden. Das Kriegsrecht zweitens bestimmt, dass wer nicht eingezogen werden soll, ja, wer soll zu Hause bleiben, damit sie die Frucht ihrer Arbeit genießen können und nicht mutlos in den Krieg ziehen. Und drittens, sogar die Ochsen sollen ein Recht haben, entlohnt zu werden für ihre Arbeit. Und das ist das Prinzip, was Gott gibt. Das ist das allgemeine, große Prinzip von Säen und Ernten. Und dieses Prinzip findet Anwendung bei Arbeit. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Und ihr wisst, oft verstehen wir diese Prinzipien besser, wenn wir uns mal ein negatives Beispiel angeschaut haben. Und da gibt es ein negatives Beispiel, es gibt mehrere, aber eins, was sehr plakativ ist, nämlich der König Saul. Er war der erste König von Israel und er war nicht unbedingt durch gottesfürchtiges Verhalten geprägt. Er war einer, der als ganz starker König dastehen wollte. Und er trifft eine Entscheidung, die exakt dieses Prinzip missachtet. Und es hat beinahe fatale Folgen für das ganze Volk. Und es endet beinahe in einer Katastrophe, sogar für seine eigene Familie. Israel befindet sich gerade im Krieg mit den Philistern in 1. Samuel 14. Und da wird uns davon berichtet. 1. Samuel 14. Die Verse 24 bis 33 ist ein längerer Abschnitt, aber es ist gut, den zu lesen, weil wir diese negative Auswirkung vom Nichteinhalten des Prinzips so deutlich sehen. Die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand vom Volk eine Speise zu sich. Bedenkt, dieses Volk, was beschrieben wird, sind hier die Soldaten. Das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte. Und Honig befand sich auf freiem Feld. Als nun das Volk zu den Honigwaben kam, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand zu seinem Mund. Denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Jonathan, übrigens der Sohn von Saul, aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor. Und er steckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Aber einer aus dem Volk ergriff das Wort und sprach, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei der Mann, der heute Speise isst. Das Volk aber war ermattet. Da sprach Jonathan, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Ach, wenn doch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Doch schlugen sie die Philister an jenem Tag von Michmas bis Ajalon, obwohl das Volk sehr ermattet war. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde. Und das Volk aß das Fleisch mit dem Blut, was übrigens verboten war. Und man berichtete dies dem Saul und sprach, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, indem es mitsamt dem Blut isst. Er sprach, ihr habt treulos gehandelt, wälzt mir sofort einen großen Stein her. Das Volk war kraftlos. Und Saul verweigerte ihnen den Lohn für ihre Arbeit. Und wisst ihr was? Der Sieg wurde nicht so groß, wie es möglich gewesen wäre. Beinahe wäre sein Sohn Jonathan dadurch umgekommen, weil sie ihn hätten umbringen müssen. Und das Volk, das ganze Volk versündigt sich am Ende, weil sie am Ende sind. Und sie essen das Fleisch mit dem Blut. Könnt ihr euch vorstellen, wie fertig Soldaten sein müssen, dass sie irgendwas schlachten und einfach direkt das Fleisch mit dem Blut essen? Die hatten nicht Hunger, weil es nicht ein Mittagessen gab. Die waren halb verhungert. Und versteht ihr, welche fatalen Auswirkungen es hatte, weil er das Prinzip missachtete, was Gott gut gegeben hatte? Hier arbeiten die Soldaten bis an den Punkt der Erschöpfung und es gab kein Mitgefühl für sie. Selbst dem Ochsen beim Dreschen ging es besser. Nochmal, was wir säen, ernten wir. Und hier verweigert Saul dem Volk die Ernte, den Lohn für so harte Arbeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber es geht auch andersherum. Das Neue Testament, erst 2. Thessalonicher 3, die Verse 10 bis 11, sagt Folgendes. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Paulus, er erfährt hier von Geschwistern in der Gemeinde, die nicht arbeiten wollen und sich durchfüttern lassen. Und er macht hier ganz klar, wer nicht arbeiten will, er soll keinen Lohn bekommen. Versteht ihr? Gleiches Prinzip, bisschen andere Anwendung, einfach in die andere Richtung. Wer nicht säen will, soll auch nicht ernten. Wer nicht arbeiten will, soll auch keinen Lohn bekommen. Und in allen Beispielen aus der Schrift, aus dem Alten und dem Neuen Testament, wird uns dieses Prinzip immer und immer wieder bestätigt. Und es findet Anwendung auf so viele Bereiche. Und wenn ihr durch die Bibel durchlest, achtet mal darauf, wie oft dieses Prinzip Anwendung findet von Säen und Ernten, von wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Und die Anwendungen dazu sind wirklich zahlreich. Angefangen von, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja, das ist, was unser Sozialstaat im Übrigen absolut falsch macht. Denn hier werden Menschen dafür bezahlt, dass sie nicht arbeiten wollen. Versteht ihr? Menschen wollen nicht arbeiten und sie bekommen Geld. Sie bekommen teilweise mehr Geld als jemand, der hart arbeiten geht. Und lasst mich das klar sagen. Nach dem Prinzip, was Gott gegeben hat, ist das Sünde. So klar ist es in der Schrift. Aber auch deine Arbeitsmoral hängt an diesem Prinzip. Selbst wenn du einen Job hast, aber dich vor jeder Anstrengung drückst, dann musst du dir ernsthafte Gedanken machen, ob du Gott wirklich treu bist. Wisst ihr, wie man das heute nennt? Work-Life-Balance. Oder ganz neu, Life-Life-Balance. Das ist eine positive Umschreibung von eigentlich möchte ich nicht arbeiten, aber ich möchte die volle Ernte dafür haben. Willst du Lohn für etwas haben, für das du nicht arbeitest? Diese Frage musst du dir stellen. Das ist ein guter Indikator, um selbst zu verstehen, ob man diesem Prinzip Gottes treu ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr gute Erinnerung für alle Arbeitgeber, ja, für alle Chefs da draußen. Denk daran, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gott selbst, er bricht dieses Prinzip runter bis auf den Ochsen. Und dann ist die Frage, wie kannst du als Arbeitgeber dieses Prinzip umsetzen mit deinen Angestellten? Aber selbst in der Familie findet das Anwendung. Es gibt Leute, die sagen, nicht geschimpft ist genug gelobt. Aber ja, manche gehen dann so weit und sagen, die Kinder sollen für die Arbeit und Hausarbeit nichts bekommen, weil die machen ja nur, was Gott schon sagt. Ja, Gott sagt, die Kinder sollen sich unterordnen, die sollen helfen. Die haben einfach nur gemacht, was ihnen gesagt wurde. Die sollen keine Belohnung bekommen. Der Dienst ist ja Pflicht. Ja, stimmt. Der Dienst ist Pflicht von Gott gegeben. Aber wir spiegeln nur dann Gottes Charakter wider, wenn wir Belohner sind. Versteht ihr das? Wenn wir unseren Kindern dadurch beibringen, dass wer arbeitet, auch Lohn bekommt. In welchem Ausmaß? Das ist euch überlassen. Ihr kennt eure Kinder. Aber Gott selbst sagt von sich selbst, dass er ein Belohner ist. Und Gott zeigt dieses Prinzip sogar bei den Sklaven, die ihre Schulden abarbeiten und sagt, selbst die sollen entlohnt werden. Und es ist ein so gutes Widerspiegeln von Gottes Charakter, wenn wir das in der Familie tun. Gott selbst ist ein Belohner. Und wir spiegeln Gott damit wieder, wenn wir Arbeit belohnen. Dieses Prinzip ist für uns noch einfach zu verstehen. Ja? Wer materiell sät, soll materiell ernten. einfach zu verstehen. Aber wisst ihr, dass wer geistlich sät, dass er auch materiell ernten soll? Wer geistlich sät, soll materiell ernten. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wer geistlich arbeitet, soll Lohn bekommen. Wer geistlich arbeitet, soll Lohn bekommen. Wir haben uns eben mehrere Beispiele aus der Schrift selbst angesehen, wo klar wird, dass Gott dieses Prinzip von Säen und Ernten, also wer arbeitet, soll Lohn bekommen, dass er dieses Prinzip gibt. Gott selbst gibt es. Und einer dieser Beispiele ist der Übergang zu unserem nächsten Punkt. Nämlich, wer geistlich arbeitet, soll materiellen Lohn bekommen. Und dieses biblische Beispiel ist wahrscheinlich das, was wir am allerwenigsten wählen würden. Es ist der Ochse. Der Ochse selbst ist der Übergang zu, wer geistlich sät, soll materielle ernten. Denn Paulus selbst benutzt dieses Beispiel, um diesen Punkt klarzumachen. Ja, genau. Der Ochse, der Tricht, ist das Beispiel, welches der Apostel Paulus selbst benutzt für dieses Beispiel, um den Korinthern klarzumachen, dass wer geistliche Arbeit verrichtet, materiellen Lohn bekommen soll. Die Korinther, die hatten an Paulus' Apostelschaft gezweifelt und sie hatten ihm außerdem einige Dinge unterstellt und sie hatten ihm sogar gesagt, sie wollen ihn zu einer Untersuchung heranziehen, ihn, den Apostel. Und eine seiner Verteidigungen, die befindet sich in 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, ihr könnt das schon aufschlagen, denn da werden wir unser nächstes Beispiel ansehen. Wisst ihr, Paulus, er hatte freiwillig auf die Unterstützung durch die Korinther verzichtet. Und in dieser Verteidigung macht er aber sehr, sehr, sehr klar, wer geistlich arbeitet, soll materiellen Lohn bekommen. 1. Korinther 9, die Verse 7 bis 14. Erste Korinther 9, die Verse 7 bis 14. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht an der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er tricht. Kümmert sich Gott etwa um den Ochsen oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hinpflügen und der, welcher tricht, soll auf Hoffnung hin trichen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. In dem Vers 7 stellt Paulus erstmal drei Grundsatzfragen. Und diese drei Grundsatzfragen sind folgende. Würde irgendein Soldat in den Krieg ziehen und würde alles auf seine eigenen Kosten machen? Würde irgendjemand einen Weinberg pflanzen und niemals von der Frucht essen? Oder würde irgendjemand eine Herde haben und nie was von der Milch trinken, die diese Herde produziert? Und die Antwort ist, nein. Der Soldat will auf Sold ausziehen, der Weinbauer will seine Früchte essen und der, der eine Herde hat, will die Milch trinken. Was will er damit sagen? Er macht klar, dass er genauso ein Recht auf finanzielle Unterstützung hat, für die Arbeit, die er an den Korinthern tut. Warum? Weil das Prinzip in diesen drei Beispielen immer noch das gleiche ist wie von Punkt 1. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Wer arbeitet, soll dafür entlohnt werden. Jetzt können natürlich schlaue Menschen kommen und sagen, ach Paulus, das sind doch nur menschliche Weisheiten. Diese drei Beispiele sind ja nicht aus der Bibel. Das sind ja nur Dinge, die du siehst. Und Paulus sagt, nein, nein. Das, was ich hier sehe, ist doch so im Gesetz niedergeschrieben. Das allgemeine Prinzip findet sich doch in dem, was ich sehe, wieder und in dem, was Gott sagt, wieder. Schaut mal in den Vers 8. Das Gesetz sagt es genauso. Und somit macht Paulus das gleiche Argument wie im Alten Testament mit dem Prinzip von Säen und Ernten wie in Punkt 1. Und wenn ihr dann in den Vers 10 schaut, dann seht ihr, dass Gott mit diesem Prinzip von dem Ochsen es schon um unseretwillen gegeben hat. Nicht, dass er sagt, es gilt nicht für den Ochsen, sondern er hat es um unseretwillen geschrieben, denn in gleicher Weise sollen auch wir für Arbeit entlohnt werden. Und dann macht er eine direkte Verbindung zwischen dem drechenden Ochsen und der geistlichen Arbeit. Der Ochse drecht auf Hoffnung. Auf welche Hoffnung? Auf die Hoffnung, dass er Lohn bekommt. Also Lohn für seine Arbeit. Und dann schaut man in den Vers 11. Jetzt bringt er den direkten Vergleich. Wenn wir geistliche Güter gesät haben, also er sagt ihnen damit, liebe Korinther, wir haben geistliche Arbeit bei euch getan, dann sagt er, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Seht ihr das? Das bedeutet, wir haben geistlich gesät und wir können erwarten, dass ihr uns materiell entlohnt. Also materielle Dinge ernten lasst. Und das ist oft die Schwierigkeit. Es ist klar, wenn ich materiell sähe, arbeite, dann kann ich auch materiellen Lohn bekommen. Aber hier wird ganz klar, dass wer geistlich sät, er auch das Recht auf materielle Entlohnung hat. Warum? Weil auch der geistliche Arbeiter seines Lohnes wert ist. Ihr kennt bestimmt diese klassische Unterscheidung in einem verarbeitenden Betrieb, wo die unten in der Verarbeitung von denen oben im Büro sprechen. Ja? Also wir unten in der Fertigung, wir arbeiten ja, aber die oben im Büro, das ist ja keine Arbeit. Weiß nicht, wer mal in der Fertigung war, ja, das gehört, glaube ich, zum Klassiker. Und dann wird von Menschen definiert, was ist eigentlich Arbeit und was ist eigentlich keine Arbeit. Also, wer 8 Stunden auf seinem Stuhl sitzt, das kann ja keine Arbeit sein. Ja, die haben die Hände nicht mal dreckig. Und mit der geistlichen Arbeit, wie ist es damit? Ja, das ist ja erst recht keine Arbeit. Und das hört man auch oft. Aber seht ihr, wie schnell wir Reihenfolgen und Rangfolgen festlegen? Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Paulus, er sagt hier, geistliche Arbeit ist Arbeit und sie hat genauso eine Entlohnung verdient wie Arbeit, die materiell oder mit Händen geschieht. Diese geistliche Arbeit, von der hier Paulus spricht, ist das Predigen, Evangelisieren, die Seelsorge an den Korinthern. Denn all diese Punkte sehen wir in den Korintherbriefen. Und er belegt hier klar anhand von Gottes Prinzipien, dass er und auch Barnabas und auch die anderen ein Recht auf Entlohnung haben. Und jetzt kommt oft der Einwand. Na ja, aber Paulus hat ja von den Korinthern nichts bekommen. Richtig? Paulus hat darauf verzichtet und deswegen müssen alle das heute so machen. 1. Korinther 9, Vers 12. Da sagt er nämlich, wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechts nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bieten. Also die Aussage, nee, weil Paulus das ja nicht bekommen hat, sollte das niemand bekommen, ist falsch. Also das ist schon ganz grundsätzlich mal gesagt. Denn Paulus hat überdeutlich sein Argument gemacht, dass nach der Ordnung, die Gott gegeben hat, er ein Recht darauf hat. Aber Paulus hat auf dieses Recht freiwillig verzichtet. Das ist der Unterschied. Er hat darauf verzichtet, von den Korinthern etwas zu nehmen. Und warum? Weil von den Korinthern so viele Anschuldigungen an ihn kamen, wollte er diesen Anschuldigungen die Luft aus den Segeln nehmen. Sein Verzicht auf das Recht war nicht, hört gut zu, sein Verzicht auf das Recht war nicht, weil die Gemeinde so geistlich war, sondern weil sie so ungeistlich war. Versteht ihr das? Also wenn wir sagen, ja, das müsst ihr auch so machen und nichts nehmen, zeigt das eigentlich nur die Ungeistlichkeit. Paulus musste diesen harten Schritt gehen und dieses Opfer für Christus bringen. Er wollte das auch. Es war ein Opfer für Christus, damit er so viele wie möglich gewinnt. Aber er verzichtet freiwillig auf dieses Recht. Und ein kleiner Nachsatz dazu. Paulus wurde während der Zeit übrigens weiter unterstützt. Nicht von den Korinthern, aber von den anderen Gemeinden, die teilweise bis zur Selbstaufgabe Paulus Dienst unterstützten. Und das bedeutet, Gottes Ordnung sagt, wer geistlich sät, soll auch geistlich ernten. Wer geistliche Arbeit vollbringt, soll auch materiell davon ernten. Wir können Folgendes festhalten. Wer arbeitet, soll dafür entlohnt werden. Das ist ein biblisches Prinzip. Und wer geistlich arbeitet, soll auch davon entlohnt werden. Auch hier können wir uns kurz ein negatives Beispiel zur Auswirkung anschauen, wenn dieses Prinzip missachtet wird. Das Volk Israel hatte klare Anweisungen, dass die Leviten, die Sänger, Tempeldiener und alle, die diese besonderen Dienste im Tempel hatten, dass sie davon leben sollten. Das war die geistliche Arbeit. Sie hatten keine Felder zugesprochen bekommen, wie alle anderen, sondern ihre Arbeit war die geistliche Arbeit im Tempel. Und so hatte Gott angeordnet, dass sie durch das Volk Gottes versorgt werden sollten. Und als Nehemia, ja, der war eine ganze Zeit beim Wiederaufbau in Jerusalem, eine Zeit lang nicht da war und wieder zurückkam, muss er Folgendes erleben, Nehemia 13, Abvers 10. Da kommt er zurück und er findet das Volk wie folgt vor. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte. Und jetzt passt auf, was passiert ist. Sodass die Leviten und die Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit dem Vorsteher und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte das ganz Juda die Zehnten von Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Seht ihr, was hier passiert ist? Das Volk hat gedacht, nee, wir geben nichts mehr ab. Wir brauchen das für uns selbst. Die ganzen geistlichen Diener mussten auf die Felder, um was zu essen zu haben. Und das Haus wurde, wie sagt Nehemia das, im Stich gelassen. Und irgendwie mussten die Leviten ja überleben. 5. Mose 18 sagt dazu, die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi soll kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen, was ihnen zusteht. Darum soll er kein Erbe unter seinen Brüdern haben, weil der Herr sein Erbe ist, wie er es ihm verheißen hat. Das soll aber das Recht der Priester sein, was ihnen von Seiten des Volkes zusteht, von Seiten derer, welche die Schlachtopfer opfern, es sei Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule, die Kinnbacken und den Magen geben. Ihr seht, die Leute opfern dem Herrn, aber die Priester haben das Recht darauf, davon zu nehmen, um zu leben. Sie sollten davon genießen können. Und in diesem negativen Beispiel können wir deutlich sehen, dass die Vernachlässigung dieses Prinzips dafür sorgt, dass das Volk geistlich bergab geht. Geistliche Arbeit sollte hier durch materiellen Ausgleich entlohnt werden. Aber der geistliche Zustand des Volkes schwand und die Propheten, wenn ihr die durchlest, werdet ihr so viele Anklagen der Propheten zu genau diesem Punkt finden, wo das Volk die geistliche Arbeit vernachlässigt. Der geistliche Dienst hat für Gott einen sehr hohen Stellenwert. Wie können wir das in der Praxis ausleben und Gott mit unserem Besitz ehren? Nun, in Galater 6, Vers 6 bekommen wir ein richtig tolles Beispiel schon gegeben, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt aussieht. Dort steht, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Seht ihr das? Ist ziemlich einfach zu verstehen. Er sagt hier, insbesondere die im Dienst in der Gemeinde im Wort unterrichten, also Dienste wie die Predigt, die Kleingruppen, die Musik, die Jüngerschaft, die Jugend und so weiter, die sollen dafür entlohnt werden. Und hier müssen wir auf ein paar Dinge in der Praxis achten. Die erste Frage wäre, wer soll das denn bezahlen? Nun, es gibt einige, die der Meinung sind, der Staat ist dafür zuständig. Der Staat soll die geistlichen Arbeiter entlohnen. Ja, es gibt Leute, die sagen, naja, die sollen doch einfach Bürgergeld beantragen. Aber Paulus zeigt in seinem Argument was? Was sagt er? Diejenigen, die empfangen, sollen entlohnen. Seht ihr das in dem Vers 6? Die, die bekommen, sollen entlohnen. Nicht der Staat. Und somit ist die Ortsgemeinde ist diejenige, die zuständig ist in Gottes Plan für die Versorgung der geistlichen Arbeiter. Zweitens, Paulus sagt, dass diejenigen, die das Evangelium verkündigen, ihr erinnert euch eben in Korinther, dass die es sind, die bezahlt werden sollen. Sind das also die Evangelisten, die durch ganz Deutschland reisen, die wir unterstützen sollen? Wer vom Evangelium lebt, soll durch das Evangelium bezahlt werden. Auch das ist eine Annahme, die man des Öfteren hört. Aber da werden dann sogenannte Reisebrüder bezahlt. Ja, die sind nie in ihrer Ortsgemeinde oder selten in ihrer Ortsgemeinde. Aber Paulus geht in dem Kontext, von dem er spricht und dem, was er im Epheserbrief schreibt, selbst beim Dienst des Evangelisten davon aus, dass er in der Ortsgemeinde arbeitet. Denn selbst dieses Reisebrüderkonzept oder jemand, der nur unterwegs ist und eigentlich nicht in seiner Ortsgemeinde ist, ist eigentlich gar nicht das Prinzip Gottes. Das Prinzip Gottes ist, diese Gaben sollen in der Ortsgemeinde ausgelebt und ausgeführt werden. Es handelt sich also um all diejenigen, die das Wort Gottes predigen. Denn was predigen alle Prediger? Sollten alle Prediger predigen? Das Evangelium. Es ist nicht nur derjenige, der zu Ungläubigen spricht, sondern der zur Gemeinde spricht. Das ist, was die Schrift meint. Und es geht um Predigen und Lehren, also die Prediger und Lehrer einer Ortsgemeinde. Dann kann man drittens noch die Frage stellen, sollen wir denn das Minimalste geben und bezahlen? Denn wir sollen ja genugsam sein. Nun, ihr erinnert euch, wie Gott selbst damit umgeht. Wie geht Gott selbst mit den Sklaven eigentlich um, die ihre Schulden abbezahlen? Was sagt er? Freigebig sollten sie entlohnt werden. Er sagt das sogar bei den Sklaven. Es wird kein Betrag genannt. Ja, gerne haben wir immer so eine Liste, wo wir abhaken und sagen, ja, Gott sagt ja 50 Euro. Gott sagt keinen Betrag. Aber er spricht von Freigebigkeit. Und wir als Gemeinde haben auf unserer Webseite folgendes Zitat von Georg Müller, der im Übrigen nicht dafür bekannt war, dass er geldsüchtig war, sondern im Gegenteil. Ja, ihr wisst, er war sehr genugsam. Und er hat Gott vertraut in all dem, aber er schreibt Folgendes, hört gut zu. Das Personal, welches in der Gemeinde beschäftigt ist, ist ihrer Arbeit wert. Ihnen soll das gewährt werden, was erforderlich ist, um in Würde zu leben und zu zeigen, dass der Herr gnädig ist, für die Bedürfnisse seiner Diener zu sorgen. Ihr Wohlergehen zu vernachlässigen, würde den Nichtchristen einen Vorwand geben, dem Herrn ungerechte Vorwürfe zu machen. Er sei entweder gefühllos oder unfähig, die Bedürfnisse seiner Diener zu stillen. Denjenigen, die von diesem Dienst unterstützt werden, sollen jedoch nicht so viel gegeben werden, dass sie die Ressourcen des Herrn verschwenden, Luxus erwerben oder über denen leben, die sich so gnädig für die Arbeit des Herrn einsetzen. Das Streben nach Reichtum, Luxus oder Leichtigkeit des Lebens im Dienst ist die Verleugnung der Berufung. Das ist ein guter Ausgleich, sehr gut, wie Georg Müller das hier zusammenfasst. Und wann immer ihr mit Freude für den Dienst gebt, freiwillig gebt, denkt an dieses Prinzip. Was ihr sät, werdet ihr ernten. Auch ihr sät ja in dem Moment. Und was dürft ihr dann? Ihr dürft ernten. Ihr dürft geistlich ernten. Versteht ihr? Das ist das Prinzip und das ist so großartig. Man gibt nicht einfach Geld wohin, sondern das Prinzip bleibt bestehen. Und das ist das Tolle an dem Prinzip. Es funktioniert einfach in jede Richtung, so wie die Bibel uns das beschreibt. Ja? Wer materiell arbeitet, soll materiell entlohnt werden. Wer geistlich arbeitet, soll materiell entlohnt werden. Wir machen geistliche Arbeit und können geistlichen Lohn dafür bekommen und wir machen materielle Arbeit und können geistlichen Lohn dafür bekommen. Versteht ihr? In jede Richtung geht das. In jede Richtung. Und wenn wir mit unserem Besitz treue Verwalter sind und fröhlich, freigebig säen, werden wir auch mit Fülle ernten. Das ist das Prinzip der Schrift. Wir werden mit Fülle ernten. Erinnert euch an die letzte Predigt von Theo. Wir sparen auf das Konto im Himmel an. Und wisst ihr was? Es ist das Evangelium. Es ist das Evangelium selbst, was uns ermutigt, so zu handeln. Denn für die Welt ist dieses Prinzip Dummheit. Für die Welt ist das Dummheit. Sie sagt, warum soll ich in etwas investieren, wo ich kein Geld für rauskriege? Aber der Segen, der dadurch entsteht, er geht auf dein Konto. Er geht auf dein Konto. Die Philipper, als sie wieder anfangen, Paulus zu unterstützen, da schreibt Paulus Folgendes. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Seht ihr das? Auf eure Rechnung. Ich habe alles, ich habe Überfluss, ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Seht ihr, wie groß seine Freude daran war? Und es liegt daran, dass er weiß, alles, was die Geschwister gegeben hat, geht auf ihr Konto. Das geht auf das Konto der Geschwister. Er weiß, diese Gabe wird schlussendlich Frucht auf ihre Rechnung bringen. Und noch viel mehr, er sagt, es ist ein Opfer angenehm für Gott. Seht ihr das? Es ist Gott wohlgefällig. Und das bedeutet ganz praktisch, wenn du den geistlichen Dienst in der Gemeinde unterstützt und die Arbeit, den Arbeitern ihren Lohn gibst, dann gibst du es für Christus. Das ist das ganze Prinzip. Du gibst schlussendlich Christus selbst. Das Geld geht nicht einfach nur an einen, der predigt, der lehrt, der die Musik leitet oder als ältester Dienst dient. Nein, es ist ein Opfer, ein Wohlgeruch für Christus selbst. Ein lieblicher Wohlgeruch sogar, denn du handelst nach dem guten Plan, den Gott selbst gegeben hat. Und du handelst als ein treuer Verwalter Gottes mit den Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Zum Schluss werden wir uns noch eine kleine Besonderheit ansehen. Eine kleine Besonderheit zum Schluss. Denn Paulus argumentiert nicht nur, dass der geistliche Dienst vergütet werden soll mit materiellen Gütern, sondern er sagt sogar, eine Gruppe soll besonders geehrt werden. Und das ist schon durch den Dienst von den Leviten angeklungen. Das ist unser dritter Punkt. Älteste, die lehren und predigen, sollen besonderen Lohn bekommen. Älteste, die predigen und lehren, sollen besonderen Lohn bekommen. In 1. Timotheus 5, Vers 17 steht Folgendes. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er tricht. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Schon wieder fällt auf, Paulus nimmt welches Beispiel? Das ist Ochsen. Er nimmt schon wieder das alttestamentliche Beispiel von, wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Und hier geht es insbesondere um die Ältesten, die im Lehr- und Predigtdienst steht. Diese doppelte Ehre bezieht sich hier ebenfalls auf materielle Entlohnung oder Vergütung. Denn, wie ihr euch mittlerweile durch all die Bibelstellen denken könnt, redet hier Paulus ebenfalls von der Entlohnung der Ältesten. Im vorherigen Kontext, was direkt davor steht, spricht er von der Ehre der Witwen, die Unterstützung, wie sie für Witwen aussehen soll und wann sie überhaupt gegeben sein soll. Und das Ganze macht nur Sinn, denn wir sind sehr schnell darauf bedacht, wenn wir Nöte in der Gemeinde oder zum Herum sehen, diese finanziell zu unterstützen. Ja, auch Dinge, die wir sehen, unterstützen wir wesentlich schneller und lieber. Also neue Geräte, die wir brauchen, ein neues Pflaster für den Hof draußen oder Küchengeräte oder auch Menschen, die in Not sind. Da kommen unzählige Spendenaufrufe, wo Menschen in Not sind. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht schlecht zu unterstützen. Aber ihr kennt das bestimmt. Wenn wir diese Nöte vor uns sehen mit unseren Augen oder uns das leicht fällt, das vorzustellen, dann fällt es uns auch sehr leicht oder wesentlich leichter, das zu unterstützen. Aber Paulus legt hier besonderen Wert darauf, dass eben die Ältesten, besonders die in Wort und Lehre, doppelte Ehre bekommen. Das ist die Priorität, die Gott gibt. Denn der geistliche Dienst hat diese hohe Priorität. Und das ist wieder, was uns schwerfällt, weil wir sehen es nicht so schnell. Aber das ist Gottes Priorität. Und wenn wir uns dieses Prinzip so ausführlich angesehen haben, dann kann man deutlich sagen, dass wenn wir das missachten, wird es eine schlechte Auswirkung auf die Gemeinde haben. Wenn wir dieses Prinzip missachten, Geschwister, wird es eine schlechte Auswirkung auf die Gemeinde haben. Denn eine Gemeinde, die spärlich sät und ihre geistlichen Arbeiter vergisst, wird auch spärlich ernten. Aber was ein Segen. Was ein Segen, wenn wir Gottes Prinzipien beachten und die Männer unterstützen, die ihn lehre und predigt und vor allen Dingen die ältesten Geschwister, wenn wir sie in der Ortsgemeinde unterstützen. Nochmal, es geht hier um die eigene Gemeinde, es geht hier um die Ortsgemeinde. Das muss deine Priorität sein, denn da arbeiten die geistlichen Arbeiter, die an dir arbeiten. Wie kannst du diese Prinzipien Gottes umsetzen und Gott treu sein, damit du viel erntest? Mach dieses Prinzip zu deiner Routine. Denn wir müssen diese Dinge in einer Routine lernen und anwenden in unserem Leben, dass wir darüber immer wieder nachdenken und es auch ausführen. Verwalte dein Geld treu. Wie viel Arbeit stecken treue geistliche Arbeiter in dein Leben? Ernten sie dafür? Denk daran, diese Männer säen auf Hoffnung hin. Wenn sie das Geistliche bei dir gesät haben, wie sagt Paulus, ist es dann nicht etwas Großes, wenn sie auch etwas Leibliches von dir ernten? Gib mit Freude. Auch ein biblisches Prinzip. Gib mit Freude. Gib freigebig. Mach die Ältesten zu einer hohen Priorität in der Gabe und bekommen sie von uns als Gemeinde die doppelte Ehre? Ist das unsere Herzenseinstellung ihnen gegenüber? Erinnere dich daran, es ist Gottes Prinzip. Es ist sein Plan von Säen und Ernten. Wer arbeitet, soll Lohn bekommen. Wer geistlich arbeitet, soll dafür materiellen Lohn bekommen. Geschwister, das, was uns die Bibel aufzeigt, es ist eigentlich so ermutigend. Es ist ganz anders wie alles das, was die Welt uns zu bieten hat. Das Problem ist, dass wir den Segen in unserem Leben vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen. Das macht es schwierig für uns. Aber das war auch genau das Problem des Volkes Israel, warum sie aufhörten, die Leviten zu unterstützen. Aber der Verlust des Segens, ihr Lieben, war für Israel überdeutlich zu sehen. Aber ist es nicht so ermutigend, dass wir mit den Mitteln, die Gott uns anvertraut hat, die Gott jedem Einzelnen von euch in unterschiedlichem Maß gegeben hat, dass wir reichlich säen dürfen, dass wir so reichlich aussäen dürfen und dann geistlich ernten dürfen? Das ist, was die Welt uns nicht bieten kann. Wir säen materiell und morgen ist es weg. Es ist für jeden, der freigebig gibt, eine Ernte auf dem Konto im Himmel. Es ist eine Anlage, wo weder Rost noch Motte zerstören werden. Lasst euch ermutigen, ihr Lieben, den Dienst, den geistlichen Dienst, insbesondere der Männer, in Lehre und Predigt und in all den unterschiedlichen Diensten der Gemeinde zu unterstützen. Warum? Weil Gottes Prinzip von Säen und Ernten auch für die materiellen und geistlichen Bereiche gilt. Darum sollen Lehrer, Prediger und vor allen Dingen die Ältesten für ihr geistliches Säen in deinem Leben mit materieller Ernte von dir entlohnt werden. Ihr könnt gerne aufstehen, lasst uns gemeinsam unserem großen Gott danken für seine Ordnungen, seine Prinzipien, die er uns in seinem Wort gibt. Und lasst uns danach aus ganzem Herzen ihm Lob singen für all das Gute, was er für uns tut. Du großer Gott und Vater, wir sind immer wieder erstaunt darüber, wie gut deine Prinzipien in deinem Wort sind. Wo die Welt all die Prinzipien verdreht, unterdrückt, mit Füßen tritt und Menschen zu Schaden kommen. Wo Menschen keine Entlohnung für harte Arbeit bekommen. oder wo Menschen Entlohnung bekommen für nichts und die Welt die Ungerechtigkeit irgendwie spürt und sieht, Herr, da hast du doch den guten Plan, weil du bist gut und tust Gutes. Alle Pläne, die du an dem heiligsten Ort, den es gibt, erdacht und ausgedacht hast, Herr, sie sind zu unserem Guten und zu unserem Besten. Und daran wollen wir uns erinnern. Herr, wir wollen dich loben für all das Gute, was du gibst, für dein Vorbild in diesen Sachen, denn du bist absolut treu in diesen Prinzipien. Und wir wollen beten, Herr, dass wir ebenso treue Diener sind, die mit all dem, was wir bekommen, mit all dem Besitz, mit den Gaben, mit den materiellen Dingen, mit dem Geld, was wir haben, was du uns anvertraust, dass wir treue Diener sind und dir, Herr Jesus, ein Opfer bringen damit, was ein Wohlgeruch für dich ist, zur Ermutigung und zum geistlichen Wachstum der Gemeinde und auf das himmlische Konto der Gemeinde voll wird. Amen.